Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. US-ukrainische Geschichten. Russland ist nach wie vor ernsthaft besorgt über die Forschungen an pathogenen Erregern, welche in der Ukraine durchgeführt wurden und möglicherweise auch noch fortgeführt werden. In diesem Zusammenhang fallen Namen wie Metabiota, Burisma, Rosemont Seneca Partners, Bell Pottinger, Hunter und Joe Biden, das Pentagon und viele mehr. Die folgende Abhandlung möchte innerhalb der Reihe US-ukrainische Geschichten ein weiteres Licht auf das Geflecht vielfältiger Beziehungen und Interessen werfen, die alles Mögliche im Sinn haben, nur eines nicht, die Geschicke der Ukraine und ihrer Menschen. Ein Standpunkt von Peter Frey. Die Ukraine erscheint ausgewählten westlichen Konzernvertretern und Politikern als ideales, geradezu nach Belieben bearbeitbares Geschäftsfeld. Was die Konzernvertreter angeht, ist inzwischen ein Trend unübersehbar, dass diese sich bei Regierungen im Stile offizieller Diplomaten die Klinke in die Hand geben. Am 1. Juni 2024 reiste Alex Karp nach Kiew, um im Bunker des dortigen Präsidentenpalastes auf den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj zu treffen. Karp ist Chef des Technologieunternehmens Palantir, einem Geschöpf der CIA und des Hedgefonds-Milliardärs Peter Thiel. Palantir wurde mit der Aufgabe ins Leben gerufen, Schnüffelsoftware zu entwickeln. Es dürfte klar sein, dass Karps Besuch bei Selenskyj mit der US-Administration abgestimmt war. Palantir agiert keineswegs isoliert in der Ukraine. Sie sind dort mit weiteren global agierenden Technologiekonzernen wie Microsoft, Amazon, Google, Clearview und Starlink vernetzt und stellen dem ukrainischen Militär aufbereitete Daten zur Kriegsführung zur Verfügung. Während sie gleichzeitig Daten sammeln und ihre Produkte zur Datenerfassung und Auswertung vor Ort und unter Kriegsbedingungen weiterentwickeln. Für diese Konzerne ist die Ukraine ein ideales Testgelände, um Mittel und Methoden zur Kontrolle und Steuerung zu erproben. Dabei kann man auf einen Pool von in Europa konkurrenzlos billigen IT-Fachleuten zurückgreifen. Ungeachtet dessen tummeln sich unter der Obhut der CIA geschaffene Konstrukte wie Palantir nicht nur in der Ukraine, sondern auch in weiteren EU-Staaten. In Deutschland verdient das US-Unternehmen beim Ausbau der Überwachung der dortigen Bürger und bekommt nebenbei Zugriff auf interne Daten, um die verkaufte Schnüffel- und Analyse-Software zu betreiben. Das sind hochoffizielle, durch staatliche Behörden legitimierte Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur in Deutschland. Das steht im Gegensatz zu den herbeifantasierten hybriden russischen Cyberangriffen, welche angeblich politische Entscheidungen in den westlichen Staaten manipuliert hätten. Doch kehren wir zurück in die Ukraine, einem Paradies zum Sammeln und Auswerten von Daten. Dort wurde inzwischen ein ideales Geschäftsfeld für Konzerne wie Palantir erschaffen. Dieses Land ist nämlich Vorreiter bei der Einführung einer sogenannten digitalen ID seiner Bürger. Und zwar vom Säugling bis zum Greis. Extra dafür hatte man im Jahr 2019 ein Ministerium für digitale Transformation gegründet. Es ist hier nicht der Platz, um dem Leser zu begründen, warum die digitale ID ein wichtiger Schritt zur Totalüberwachung ganzer Gesellschaften darstellt. Auf jeden Fall entspricht es genau der globalistischen Agenda des Weltwirtschaftsforums WEF und folgerichtig wird der Ukraine ob dieser Politik wohlwollend auf die Schultern geklopft. Wie gesagt, wurde diese ukrainische Digitalisierungskampagne 2019 angestoßen. Das war zufälligerweise gerade rechtzeitig vor dem Ausbruch der Pandemie. Und so konnten über die aufgebaute Infrastruktur mittels kleiner Programme auf mobilen Endgeräten, Smartphone-Apps, bereits wenig später Covid-Zertifikate, sprich der Impfstatus von ein- und ausreisenden Bürgern, überprüft werden. Und bereits zu jener Zeit war die dafür benötigte digitale Infrastruktur mit allen EU-Staaten und weiteren Nicht-EU-Staaten vernetzt. Es wurden also sogenannte Gesundheitsdaten abgefragt und vom Ergebnis die Freiheitsgrade der Betroffenen abhängig gemacht. Dabei handelte es sich aber nicht um einen tatsächlichen Gesundheitsstatus, sondern schlicht darum, ob man eine quasi verpflichtende Impfung, eine sozusagen smart umgesetzte Zwangsinjektion also, empfangen hatte oder nicht. Damit sind wir also wieder einmal bei der Plandemie angekommen, einem global angelegten False Flag, um großformatige politische Änderungen in den Gesellschaften umzusetzen. Einem False Flag, für den ein fiktives Virus als Ängste erzeugender Motivator herhalten durfte. Während jedoch der Nachweis des neuartigen Virus noch immer auf sich warten lässt, ist eines unbestritten: eine intensive Forschung von US-Behörden an potenziell krankmachenden toxischen Erregern. Und da solche Forschungen in den USA selbst illegal sind, hat man was getan? Man hat diese Forschungen ausgelagert, zum Beispiel in die Ukraine. Bevor wir uns dieses Feld genauer betrachten, untersuchen wir noch das zum Verständnis notwendige Umfeld. Einen vorzüglichen Einstieg dafür bietet das Umfeld des zwischen 2021 und 2025 als US-Präsidenten amtierenden Joe Biden. Die Biden-Familie und die Ukraine. Hunter Biden, der Sohn des scheidenden, greisen US-Präsidenten Joe Biden, wurde wohl eher aufgrund dieser familiären Beziehung im Jahre 2014 mit einem hochdotierten Posten im Vorstand des ukrainisch-zypriotischen Energiekonzerns Burisma belohnt. Eine besondere fachliche Kompetenz konnte Hunter Biden nicht vorweisen. Dies geschah nur wenige Wochen nach dem Maidan-Putsch. Alan Apter, ein ehemaliger Investmentbanker von Morgan Stanley und Vorsitzender von Burisma, behauptete trotzdem, Zitat, die Strategie des Unternehmens zielt auf die stärkste Konzentration von Fachkräften und die Einführung der besten Unternehmenspraktiken ab und wir freuen uns, dass Herr Biden uns bei der Erreichung dieser Ziele unterstützt. Zitat Ende. Dass er dazu fachlich besonders geeignet war, ist nicht bekannt. Dubiose Geldtransfers bei Burisma interessierten später den ukrainischen Generalstaatsanwalt. Joe Biden, damals Vizepräsident unter Obama, sorgte in erpresserischer Art und Weise dafür, dass der engagierte Anwalt seines Postens enthoben wurde, was eine grobe Einmischung in innere Angelegenheiten eines anderen Staates darstellt. Im Informationsraum der Demokratiesimulation wird so etwas nicht groß thematisiert und erst recht nicht mit scheinheiliger moralischer Empörung ausgewalzt. Heuchelnde Besorgnis erfahren dafür die Angelegenheiten souveräner Staaten, die auf eben diese ihre Souveränität Wert legen. Zumindest las man vor geraumer Zeit in westlichen Medien, Zitat, Hunter Biden bereitet seinem Vater, dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden, Probleme. Die Republikaner im amerikanischen Repräsentantenhaus werfen Joe Biden vor, von dubiosen Geschäften seines Sohnes profitiert zu haben. Zitat Ende. Den opulenten Einnahmen Hunter Bidens steht der Vorwurf gegenüber, mindestens 1,4 Millionen US-Dollar an Steuern hinterzogen zu haben. Dabei hatte er zwischen 2016 und 2020 für seine angeblichen Beratungsleistungen für Burisma, den chinesischen Energiekonzern CEFC und einen rumänischen Geschäftsmann insgesamt 7 Millionen US-Dollar kassiert. Geldmaschine Burisma und ein CIA-Agent. Burisma gibt es inzwischen nicht mehr. Die Holding, die eine Gruppe von auf dem ukrainischen Erdgasmarkt aktiven Energieunternehmen zusammenfasste, wurde im Jahr 2023 aufgelöst. Nicht nur Hunter Bidens Berufung auf deren Verwaltungsrat macht misstrauisch, denn in den Vorstand des Konzerns wurde unter anderem auch Joseph Kofar Black, ehemaliger hoher CIA-Beamter und Vizepräsident des privaten Militärdienstleisters Blackwater, heute Akademie, berufen. Schließlich hatte er außerdem jahrelang den Posten eines Vizedirektors bei Blackbird Technologies, einem später vom Rüstungsgiganten Raytheon übernommenen Technologieunternehmen, inne. Der in den USA besonders auffällig gelebte sogenannte Drehtüreffekt, ein Wechsel hochrangiger Politiker in die Privatwirtschaft und von dort wieder zurück, wird hier ein weiteres Mal offensichtlich. Black war einer der heißblütigsten Krieger im Kampf gegen den internationalen Terrorismus, der von der US-Regierung unter George W. Bush angekurbelt worden war. Ihm war unter anderem die Aufgabe zugefallen, Jagd auf Osama bin Laden zu machen. Eine Aufgabe, die er so verstand. Zitat, ich will nicht, dass bin Laden und seine Schergen gefangen genommen werden. Ich will sie tot. Sie müssen getötet werden. Ich will Fotos von ihren Köpfen auf Spießen sehen. Ich möchte, dass bin Ladens Kopf in einer mit Trockeneis gefüllten Kiste zurückgeschickt wird. Ich möchte dem Präsidenten den Kopf von bin Laden zeigen können. Ich habe ihm versprochen, dass ich das tun werde. Zitat Ende. Dann gibt es noch etwas in Blacks Biografie, dessen Zusammenhang mit seinen Aktivitäten in der Ukraine ungeklärt ist. Zitat, im Januar 2016 wurde Black unabhängiger Direktor des börsennotierten Biotechnologieunternehmens Northwest Biotherapeutics, NWBO, einem in Maryland ansässigen biopharmazeutischen Unternehmen im Entwicklungsstadium, das Krebsimmuntherapien entwickelt. Zitat Ende. Warum ist das hier von Bedeutung? Nun, Immuntherapien gegen Krebs und die Forschung an neuartigen Impfstoffen basieren gleichermaßen auf genbasierten, synthetisch hergestellten Cocktails. Das macht diese Forschungen finanziell sehr attraktiv, gerade auch deshalb, weil Staaten hier sehr freigebig öffentliche Gelder zuschießen. Problematisch an diesen Forschungen ist der direkte Eingriff in das Erbmaterial von Organismen, bekannt als sogenanntes Genom-Editing. In dieser Art genbasierter Forschung ist die Gain-of-Function-Forschung einzuordnen. Und nur einen Schritt weiter öffnet sich die Tür zur Biowaffenforschung. Joseph Kofar Black hat Verbindungen zum privaten Pharmasektor im Bereich Genforschung und außerdem zum US-Militär. Das US-Militär ist wiederum direkter Auftraggeber für gentechnologische Forschungen. Dem Ganzen sozusagen die Krone aufsetzend, investieren Stiftungen wie die Gates Foundation in diese Projekte. Noch einmal, Joseph Kofar-Black war also Vorstandsmitglied beim ukrainischen Energiekonzern Burisma, zuvor CIA-Beamter und später Vizepräsident des Milliardendienstleisters Blackwater. Und während seiner Burisma-Zeit trat er auch noch in den Vorstand eines Biotech-Unternehmens ein. Solche Unternehmen, exemplarisch sei das in Deutschland ansässige BioNTech genannt, waren die Profiteure des ausgerufenen Corona-Krieges. Geldmaschine Burisma und die PR-Agentur Bell Pottinger. Beratungsleistungen bezog Burisma bei der britischen PR-Agentur Bell Pottinger. Bell Pottinger verfügte über enge Verbindungen zur US-Administration, speziell zum Pentagon. Für groß angelegte Desinformationskampagnen, welche gleichzeitig Spionagedienste erfüllten, erhielt die Agentur während der US-Intervention im Irak in den Jahren bis 2011 sage und schreibe 540 Millionen US-Dollar. Bell Pottinger war offensichtlich weltweit als Agent und fünfte Kolonne für das angloamerikanische Imperium unterwegs, denn es beriet nicht nur Firmen, sondern auch Personen im Regierungsumfeld von Staaten wie Weißrussland, Südafrika, Malaysia, Chile, Syrien, Bahrain und Usbekistan. Als eine politisch beauftragte Propagandakampagne von Bell Pottinger in Südafrika zu früh öffentlich bekannt geworden war, wurde das Unternehmen aufgelöst. Vertreter von Bell Pottinger dürften es auch gewesen sein, welche damals Kontakt mit der Regierung in Washington aufnahmen, um die Korruptionsvorwürfe gegen Burisma zu erörtern und eine abgestimmte Imagepflege für Burisma aufzunehmen. Genau in jener Zeit, als Joe Biden sich intensiv begann, um die Entlassung des ukrainischen Generalstaatsanwaltes Schukin zu kümmern. Ausgerechnet jenem, der offenbar ernsthaft die grassierende Korruption in den Behörden des Landes anging. So hatte Schukin auch ein Auge auf die Geschäftsaktivitäten von Burisma geworfen. Bei Burisma kassierte Bidens Sohn Hunter monatlich bis zu 50.000 US-Dollar. In jener Zeit sickerte durch, dass das Unternehmen in Schwierigkeiten steckte. Inzwischen ist außerdem bekannt, dass Papa Joe in jener Zeit unter Pseudonym Regierungsdokumente an den Sohn weitergab, was einen groben Rechtsbruch darstellt. Die persönliche Bereicherung des Hunter Biden und dessen Deckung durch den Vater wurden zum Politikum. Die höchste Polizeibehörde der USA, das FBI, arbeitete aktiv gegen die Untersuchungen, um Joe Bidens Wahl zum US-Präsidenten 2021 zu befördern und gleichzeitig die Ambitionen des damaligen Amtsinhabers Donald Trump zu sabotieren. Dazu erteilte das FBI Führungskräften bei der Internetplattform Twitter geheime Freigaben auf FBI-Dokumente. Jim Baker, der Top-Anwalt von Twitter, war damals zuvor vom FBI zu dem Internetkonzern gewechselt und er war nicht der Einzige. Über Twitter wurde es dem FBI möglich, alle Veröffentlichungen über Hunter Biden auf der reichweitenstarken Plattform zu unterbinden. Dafür zahlte das FBI Twitter eine siebenstellige Summe. Es fanden also geheime Absprachen hoher US-Beamter mit Konzernvertretern zum Schaden ihres Vorgesetzten, des US-Präsidenten, statt. Mark Zuckerberg, Chef von Meta, dem Mutterkonzern von Facebook, räumte 2022 ein, dass auch Facebook auf Drängen des FBI die Reichweite von Beiträgen, welche das Thema Hunter Biden und dessen Laptop diskutierten, aktiv reduziert hatte. Das erfüllt den Tatbestand des Hochverrats. Hunter Biden, Metabiota und das Biowaffenprogramm des Pentagon. Vorangestellt: In der zweiten Amtszeit von Barack Obama als US-Präsident war Vizepräsident Joe Biden hauptverantwortlich die Aufgabe zugeteilt worden, sich um die ukrainischen Belange zu kümmern. Wie weit gingen diese Belange? Im März 2022 warf die frühere US-Senatorin Tulsi Gabbard der US-Regierung vor, mindestens 25 Biolabore in der Ukraine zu betreiben, die sich mit hochpathogenen Erregern befassten. Im Zuge einer Anhörung wurde ebenfalls im März 2022 der damaligen Staatssekretärin im US-Außenministerium Victoria Nuland, Stichwort Fuck the EU, vom US-amerikanischen Senator Marco Rubio die folgende Frage gestellt: Verfügt die Ukraine über chemische oder biologische Waffen? Daraufhin sagte Nuland, Zitat: Die Ukraine verfügt über biologische Forschungseinrichtungen, von denen wir in der Tat befürchten, dass die russischen Streitkräfte versuchen könnten, die Kontrolle darüber zu erlangen. Wir arbeiten also mit den Ukrainern daran, wie sie verhindern können, dass diese Forschungsmaterialien in die Hände der russischen Streitkräfte fallen, sollten diese sich nähern. Zitat Ende. Man beachte, dass Nuland von ganz bestimmten Befürchtungen sprach. Wenn es um rein zivile Forschungen im Dienste der öffentlichen Gesundheit ging, was war daran so befürchtenswert, von russischer Seite entdeckt zu werden? Vor allem aber, warum erfolgten diese angeblich zivilen Forschungen unter der Regie des Pentagon? Warum war das angeblich zivile Projekt zur Förderung der öffentlichen Gesundheit in Wirklichkeit ein militärisches? Und nicht zuletzt, warum wurden diese Forschungen unter anderem auf ukrainischem Boden betrieben statt auf dem der USA? Es ging nicht etwa darum, die Freisetzung von Pathogenen im Zuge von Kriegshandlungen zu verhindern. Ausdrücklich sprach Nuland von der Verhinderung des Zugriffs auf diese pathogenen Substanzen durch russische Behörden. Eine rationale Erklärung dafür bot die russophobe Politikerin nicht. Die USA verhindern seit mehr als 2 Jahrzehnten die Einführung eines international verbindlichen Kontrollmechanismus über biologische Forschungen, deren Ergebnisse auch militärisch nutzbar sind, Stichwort Dual Use. Die USA betreiben ein sogenanntes Cooperative Threat Reduction Program, das vorgeblich ehemaligen Sowjetrepubliken dabei helfen soll, alte Labors, die einst in das sowjetische Biowaffenprogramm integriert waren, in moderne zivile biologische Forschungseinrichtungen umzuwandeln. Das Programm wird von einer Behörde des Pentagon, der Defense Threat Reduction Agency, DTRA, geleitet. 2005 unterzeichneten die USA und die Ukraine ein Abkommen, wonach das Pentagon das ukrainische Gesundheitsministerium ohne Kosten für die Ukraine beim Bau und der Instandhaltung der Labors unterstützen würde. Laut dem US-Verteidigungsministerium haben die USA dafür seit jenem Jahr rund 200 Millionen US-Dollar in der Ukraine investiert und 46 ukrainische Labors, Gesundheitseinrichtungen und Diagnosestellen unterstützt. 2005 ist das Jahr der ersten ukrainischen Farbrevolution, der sogenannten Orangenen Revolution. Damit kommen wir zu Metabiota. Metabiota, die CIA und das Pentagon. Metabiota, mit Stammsitz in San Francisco, befasst sich mit Risikoanalysen zu angeblich drohenden Pandemien. Im Falle der Ukraine fungierte es im Wesentlichen als Personalvermittlungsagentur, um Personen für die Arbeit in biologischen Forschungslabors zu akquirieren und auch Mentoren für die Forschung zu stellen. Eine weitere US-Firma, Black & Veatch, wurde vom US-Verteidigungsministerium im Rahmen eines Vertrags zur Verbesserung der Krankheitsdiagnose hauptsächlich mit dem Bau von Labors beauftragt. Metabiota war einer ihrer Unterauftragnehmer für die Besetzung mit Personal. In den installierten Labors forscht man an gefährlichen Krankheitserregern. Metabiota teilt sich mit Black & Veatch die Niederlassung in Kiew. Metabiota erhielt zwischen 2014 und 2017 im Rahmen eines angeblich per Wettbewerb ausgeschriebenen Vertrags 18,4 Millionen Dollar von der DTRA, also vom Pentagon. Davon sind 307.091 Dollar als zweckgebunden für Forschungsprojekte in der Ukraine aufgeführt. Das Unternehmen hatte zu dieser Zeit noch einen wesentlich größeren Vertrag mit der DTRA in Tansania, der sich vorgeblich auf die Bekämpfung der Ausbreitung des Rifttal-Fiebers konzentrierte. Weiter oben war die Rede von InQtel, dem unter Obhut der CIA betriebenen Investmentunternehmen. Tatsächlich wurde von InQtel, übrigens wie von der Münchner Rückversicherung, auch Metabiota über eine im Jahr 2017 erfolgte strategische Vereinbarung gesponsert. Burisma, Rosemont Seneca Partners und Metabiota. Im Jahre 2009 gründeten Hunter Biden, Devin Archer und Christopher Heinz die Investmentgesellschaft Rosemont Seneca Partners. Diese Firma war ihrerseits an einer Firma namens Rosemont Seneca Technology Partners, RSTP, beteiligt, die in aufstrebende Technologieunternehmen investierte. Geld, das RSTP wiederum in Millionenhöhe vom Investmentgiganten Goldman Sachs vorgeschossen bekam. Devin Archer, diese Personalie merken wir uns, wurde im Jahr 2014 übrigens ebenfalls in den Burisma-Vorstand berufen. Als Metabiota den DTRA-Vertrag erhielt, suchte es nach einer Finanzierung durch Investoren an der Wall Street und im Silicon Valley. Suchte in Anführungszeichen deshalb, weil nicht wirklich gesucht wurde. Anfang 2014 investierte RSTP 500.000 US-Dollar in die sogenannte Seed-Runde. Die ersten Bemühungen eines neuen Unternehmens, Kapital zu beschaffen, so der Investor. Wenige Jahre später steuerte RSTP weitere 10 Millionen Dollar bei. Damit hielt RSTP 13,4% der Anteile an Metabiota. Investoren wie RSTP setzten auf den Verkauf von Versicherungen zum Schutz von Unternehmen vor einer Pandemie. Damit ergibt es Sinn, dass auch die Münchner Rückversicherung, deren Geschäftsfeld vereinfacht in der Versicherung von Versicherungen besteht, in Metabiota investierte. Und hinter Versicherungen stehen wiederum Vermögensverwalter und Banken. Siehe das oben erwähnte Bankhaus Goldman Sachs. Was kann uns das sagen? Zitat: Für einflussreiche, kapitalkräftige Netzwerke sind Gefechtsfelder wie die Ukraine auch ideale Geschäftsfelder. Als Russland in der Ukraine militärisch intervenierte, war die Ukraine längst ein Gefechtsfeld und parallel dazu ein Geschäftsfeld für ausländische Kapitalgesellschaften. Die Ukraine ist ein prägnantes Beispiel dafür, wie man ein Land auf neoimperialistische, ja neokoloniale Art und Weise ausbeuten kann. Zitat Ende. Mit dem verkündeten Ausbruch des Ebola-Virus im Jahr 2014 hatte man auch im Unternehmensbereich die Angst vor einer weltweiten Pandemie geschürt. In Bezug auf Metabiota bestand die Geschäftsidee darin, dass die von den Epidemiologen und Forschern des Unternehmens auf der ganzen Welt gesammelten Daten in ein Frühwarnsystem für aufkommende biologische Bedrohungen, wie zum Beispiel eine Pandemie, einfließen, gegen die man Unternehmen oder gar Staaten versichern könnte. Metabiota schloss Verträge mit Forschern in den Labors ab, um deren Forschungsergebnisse abschöpfen zu können. Diese Ergebnisse wurden ihrerseits dem Pentagon zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen war hauptsächlich in afrikanischen Ländern tätig. In der Ukraine unterhielt der Metabiota-Investor RSTP ein Büro mit 6 Mitarbeitern zur Etablierung eines Forschungsprojekts, das vorgeblich darauf abzielte, die Bedrohung durch Tularemie und Milzbrand zu verstehen und eine Kampagne zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu entwickeln und durchzuführen, um die Bedrohung durch die afrikanische Schweinepest einzudämmen. Hunter Biden wurde nach Bekanntwerden seiner Drogenprobleme Anfang 2015 aus der RSTP Management Company und dem RSTP Fund 1, zu dem die Metabiota-Investition gehörte, ausgeschlossen. Damit endete seine Teilhabe sowohl bei Metabiota als auch bei RSTP. Pilot Growth Equity investierte insgesamt 11,39 Millionen Dollar in den Fonds und besaß im Jahr 2020 immer noch 10,8% von Metabiota. Weiter oben deutete der Autor eine bemerkenswerte Verbindung an, hierzu nun mehr. Zitat: Laut den von Reuters eingesehenen Zahlungsaufzeichnungen zu Burisma, die von ukrainischen Strafverfolgungsbeamten stammen, zahlte das Unternehmen zwischen April 2014 und November 2015 etwa 3,4 Millionen Dollar an ein von Archer kontrolliertes Unternehmen namens Rosemont Seneca Bohai LLC. Konkret zeigen die Aufzeichnungen 18 Monate, in denen 2 Zahlungen in Höhe von 83.333 Dollar pro Monat an Rosemont Seneca Bohai für Beratungsdienste geleistet wurden. Die beiden Quellen sagten, dass eine dieser monatlichen Zahlungen für Biden und eine für Archer bestimmt war. Zitat Ende. Neben dem Stiefsohn des ehemaligen US-Außenministers John Kerry, Christopher Hines, finden wir sowohl Hunter Biden als auch Devin Archer als Gründer von Rosemont Seneca Partners. Rosemont Seneca, erst im Jahr 2009 entstanden, vereinigt offenbar ein Geflecht von mehr oder weniger als Briefkastenfirmen fungierenden Unternehmen. Hinter Rosemont Seneca Bohai LLC finden sich daher erneut Hunter Biden und Devin Archer wieder. Und außerdem wurden Hunter Biden und Devin Archer in den Vorstand eines der größten ukrainischen Energieversorgungsunternehmen, eben Burisma, gewählt. Biden und Archer vermittelten bei Burisma fürstlich bezahlte Beratungsleistungen für das eigene Unternehmen. Das riecht geradezu nach Korruption. Weitere Hunderttausende US-Dollar flossen von Burisma zur Anwaltskanzlei Owesco PC im US-amerikanischen Owesco. Die Kanzlei war erst im Jahr 2006 gegründet worden und listete eine Außenstelle in Washington, für die Hunter Biden als Geschäftsführer und Direktor gelistet war. Und genau diese Vorgänge wurden vom damaligen ukrainischen Generalstaatsanwalt Viktor Schokin untersucht, jenem Generalstaatsanwalt, dessen Absetzung 2016 von Joe Biden, Papa Joe also, aktiv betrieben wurde. Der rauchende Colt. Der rauchende Colt ist eine Übersetzung aus dem Englischen namens Smoking Gun und Synonym für den schlagenden, offensichtlichen Beweis eines Verbrechens. So wie ein Mörder unmittelbar nach der Tat ertappt wird und er dabei noch den rauchenden Colt in der Hand hält. Es ist also ein solch brisantes Beweisstück, dass es jedes andere Indiz in den Schatten stellt. Hunter Bidens Laptop erfüllt die Voraussetzungen für einen Smoking Gun ganz ohne Zweifel. Dabei ging und geht es vor allem um die Enthüllungen zu den auf dem Laptop von Hunter Biden gefundenen Informationen. Der damalige Generalstaatsanwalt Bill Barr weigerte sich, den Laptop untersuchen zu lassen. Im Falle Hunter Biden wurde auch keine Anklage mit dem Vorwurf als nicht registrierter ausländischer Agent gemäß dem Foreign Agent Registration Act gewirkt zu haben in Erwägung gezogen. Das Justizministerium hatte andererseits zuvor eine solche Anklage aggressiv gegen Trump-Vertraute wie Paul Manafort eingesetzt. Der Laptop enthält jedoch E-Mails von verschiedenen ausländischen Quellen, darunter einige mit engen Verbindungen zu ausländischen Regierungen und Geheimdiensten. Außerdem gibt es Aufzeichnungen über Besuche von Kunden und Geschäftspartnern im Weißen Haus sowie Fotos mit dem unter Barack Obama amtierenden Vizepräsidenten Joe Biden. Schließlich existieren diverse E-Mails, aus denen hervorgeht, dass Hunter hochrangige Beamte wie US-Außenminister Antony Blinken um Rat gebeten hat. Der Vorsitzende des House Oversight Committee, James Comer, erklärte, dass bis zu 12 Mitglieder der Familie Biden von ausländischen Zahlungen profitiert haben könnten. Joe Biden stand im Mittelpunkt dieser Einflussnahme. Schwerpunkt dieses Textes ist die Forschung an pathogenen biologischen Substanzen im Auftrag von US-Behörden, umgesetzt von US-Firmen auf ukrainischem Boden. Auch hierüber geben die Daten auf Hunter Bidens Laptop Auskunft. Die britische Daily Mail schrieb im März 2022, Zitat: Hunter Biden half mit, Millionen von Geldern für ein spezialisiertes US-Unternehmen in der Ukraine zu sichern, das auf die Erforschung tödlicher Krankheitserreger spezialisiert ist, Zitat Ende. Dabei bezog sich Daily Mail einerseits auf die vom russischen Kriegsministerium zur damaligen Zeit veröffentlichten Informationen. Doch wurde die naheliegende Verbindung zu Hunter Bidens Ukraine-Aktivitäten hergestellt und hierzu Bidens E-Mail-Verkehr aus dem Laptop in Teilen offengelegt. Die russischen Veröffentlichungen bestätigten die Informationen aus den E-Mails und umgekehrt war das Gleiche der Fall. Danach existierte ein Netzwerk, in dem Metabiota sowie Black & Veatch eine Schlüsselrolle spielten. Vom Club of Rome zum Global Virome Project. Wir müssen noch etwas weiter ausholen. Das ist so notwendig, wie es äußerst spannend ist, denn es wird offensichtlich, dass Geschehnisse im Ukraine-Konflikt, der bekanntermaßen spätestens im Jahr 2013 und nicht erst 2022 eskalierte, eng mit der Pandemie zusammenhängen. Es geht hier um US-getriebene genetische Forschung und es geht um deren Verwicklung mit dem militärisch-industriellen Komplex der USA. Es geht um viel Geld und es geht um globalistische Agenten. In Letzteres passt das Global Virome Project GVP. Dessen Gründung wurde im Jahr 2016 im italienischen Bellagio Center der Rockefeller Foundation beschlossen. Das Bellagio Center ist eine Tagungsstätte mit historischer Bedeutung, ein Ort voller Symbolik, eine Begegnungsstätte, an der sich Globalisten, Technokraten und Kriegsprofiteure jeglicher Art regelmäßig die Klinke in die Hand geben. Eben dort, im Bellagio Center, war im Jahr 1969 auch die strategische Ausrichtung des gerade gegründeten Club of Rome beschlossen worden. Globalisten, Technokraten und milliardenschwere Philanthropen tüftelten damals an sehr undemokratischen Maßnahmeplänen, um die Welt zu retten. Konglomerate dieser Art werden immer ein geeignetes Feld finden, um Bedrohungslagen zu kreieren, die außerordentliche wie demokratieferne und dazu für bestimmte Investoren äußerst profitable Maßnahmen zur Bekämpfung dieser aufgebauschten oder gar rein fiktiven Bedrohungen rechtfertigen. Damals waren es die Grenzen des Wachstums, nun ist es das angeblich vor dem Kollaps stehende Klima und viele, viele, viele tödliche Viren. Das Bellagio Forum 2016 war von Peter Daszak, dem Präsidenten der EcoHealth Alliance, einberufen worden. Teilnehmer waren neben denen aus den Rockefeller-Netzwerken unter anderem UN-Vertreter von der Weltgesundheitsorganisation WHO und dem UN-Welternährungsprogramm, dazu jene aus US-Behörden wie dem National Institutes of Health, NIH, der United States Agency for International Development, USAID und schließlich einem Gesandten des Pharma-Riesen Merck. Die Verantwortlichen des 2016 etablierten Bellagio-Forums beschrieben ihre Aufgabe so, Zitat: Die Teilnehmer des Bellagio-Forums, siehe Liste unten, unterstützten die Entwicklung einer globalen Allianz, um das GVP voranzutreiben, ein internationales Projekt, das darauf abzielt, innerhalb eines Jahrzehnts 99% aller zoonotischen Viren mit epidemischem oder pandemischem Potenzial zu identifizieren und zu charakterisieren, um künftige virale Pandemiebedrohungen besser vorhersagen und verhindern zu können und um uns alle vor ihren schlimmsten Folgen zu schützen. Zitat Ende. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das widersinnig. Allein schon deshalb, weil man bei 99% identifizierten zoonotischen Viren Wissen darüber hätte, dass es danach noch ein bekanntes, offenes Feld von 1% zu erforschender Erreger dieses Typs zu bearbeiten gäbe. Man weiß also, was man nicht weiß. Weiß man es? Man weiß vom Unbekannten? Oder meint man mit den 99% vielleicht doch eher eine Genomdatenbank, aus der man alle möglichen Erreger finden, konstruieren und synthetisieren kann? Im Direktorium der durch diese Initiative gegründeten Stiftung finden wir unter anderem Dennis Carroll, USAID, wiederum Peter Daszak, EcoHealth Alliance, USAID, Jennifer Gardy, Gates Foundation und Ariel Pablos Mendes, USAID Rockefeller Foundation. Was aber hat das alles mit Metabiota zu tun? Eine ganze Menge, denn Metabiota steckt mittendrin. So zählt zu den Gründungsmitgliedern der GVP, außerdem mit Sitz im Direktorium, auch Edward Rubin. Edward Rubin ist Forschungsdirektor bei Metabiota und zudem Direktor von Science Corps, einer Organisation, die sich auf den Aufbau wissenschaftlicher Kapazitäten in unterversorgten Regionen der Welt konzentriert. Zuvor war er Direktor eines Teams am Joint Genome Institute des US-Energieministeriums, das am internationalen Human-Genom-Projekt mitwirkte. Spätestens jetzt wird deutlich, dass Metabiota keinesfalls als Neuland betretendes Start-up ins Leben gerufen wurde. Das Unternehmen ist vielmehr in ein viel größeres Projekt eingebettet. Das GVP hatte einen Vorgänger, das Projekt PREDICT der USAID. PREDICT war sozusagen die Blaupause für das GVP. Es zielte gleichermaßen vorgeblich darauf ab, globale Bedrohungen durch neu auftretende Krankheiten vorherzusagen und zu verhindern. Auch hier waren sowohl die EcoHealth Alliance als auch Metabiota Partner und beteiligten sich in unterschiedlichen Funktionen an der Gain-of-Function-Forschung im chinesischen Wuhan. Peter Daszak, als Vertrauter von Anthony Fauci, dem Chef der US-Seuchenbehörde, ist dort als Autor geführt. Eine institutionelle Person. Das alles ist also keineswegs Zufällen geschuldet. Was noch deutlicher wird, wenn wir uns der Personalie Nathan Wolf zuwenden. Denn das aktiv von der US Department of Defense Threat Reduction Agency, DTRA, gesponserte Unternehmen Metabiota wurde von Wolf gegründet. Wolf hielt und hält Verbindungen zum GVP und zur EcoHealth Alliance und er saß im DARPA's Defense Science Research Council. Die DARPA ist die offizielle Forschungsbehörde des US-Kriegsministeriums, des Pentagon. Der Mitbegründer von Metabiota ist Virologe. Der Virologe Nathan Wolf wurde für seine Forschungen mit Verträgen und Zuschüssen in Höhe von je nach Quellenlage 20 bis 60 Millionen US-Dollar bedacht. Zu den edlen Spendern zählen Google, die Skoll Foundation, die Bill & Melinda Gates Foundation, der ebenfalls bereits erwähnte Pharmakonzern Merck und verschiedene Institutionen des Pentagon. Wolf hat auch die Global Viral Forecasting Initiative, GVFI, gegründet. Die GVFI sieht ihre Mission vorgeblich in der Etablierung eines Frühwarnsystems vor neuartigen gefährlichen Erregern. Seine Aktivitäten, die unter dem Deckmantel von Public Health Projekten betrieben werden, fanden und finden in jenen Staaten statt, in denen das Pentagon Bioforschung betreibt bzw. betreiben lässt, vor allem in afrikanischen Staaten, in China, Südostasien, Georgien und eben auch in der Ukraine. Was gibt es noch? Nun, Nathan Wolf ist auch ein Zögling des WEF, ein Young Global Leader, eine sozusagen von Eliten für Eliten gezüchtete institutionelle Figur. Außerdem saß er im Verwaltungsrat der von Peter Daszak geführten EcoHealth Alliance. Solche Daten sind nach und nach von der Webpräsenz des Unternehmens Metabiota entfernt, ja sogar archivierte Seiten nachträglich manipuliert worden. Das gleiche gilt für die Webpräsenz von Rosemont Seneca Technology Partners, RSTP. Und zumindest erwähnt werden sollte, dass Nathan Wolf auch ein Vertrauter des zwischenzeitlich verstorbenen Kriminellpädophilen Jeffrey Epstein gewesen ist. Zitat: Halten wir an dieser Stelle kurz inne. Das ist wichtig, denn nur so können wir begreifen, dass Nathan Wolf mit seinen vielfältigen Verdrahtungen zum Militär, diversen Wohltätern, Unternehmen der Pharmabranche und diversen sogenannten Nichtregierungsorganisationen eine Institution des tiefen Staates in den USA ist. Er steuert über Metabiota die vielfältigen militärischen Forschungen des Pentagon im Ausland. Zitat Ende. Pandemiebekämpfung. Eine strategische, psychologische Operation. Prozesse können taktischer, operativer oder strategischer Natur sein. Wolfs Tätigkeit mit Metabiota ist operativ geprägt. Seine Teilhabe an Gründungen wie der GVFI, GVP und EcoHealth Alliance ist dagegen Teil einer Strategie zur Herstellung einer Infrastruktur, in der Pandemieoperationen, Stichwörter pharmazeutische und nicht-pharmazeutische Interventionen, gesteuert werden können. Doch nicht weniger wichtig ist es, die Gesellschaften auf dem beabsichtigten Weg mitzunehmen. Das geschieht durch umfassende Manipulation, durch systematische Desinformation und emotionale Bombardierung der Hirne. Dafür ist eine Strategie, gefasst in große Zeiträume, erforderlich. Mittels der erarbeiteten Strategie können dann psychologische Operationen geplant und umgesetzt werden. Tatsächlich spielt Nathan Wolfe auch diesbezüglich eine wichtige Rolle. Und zwar in einer Weise, die den Autor durchaus verblüffte. Vielleicht kennt der eine oder andere den Film Contagion, gedreht 2011 unter der Regie von Steven Soderbergh. Offiziell sei der Anlass für den Film die Schweinegrippewelle von 2009 gewesen. Damit beginnt die psychologische Operation bereits, denn es wird ein Narrativ vermittelt, dass es diese Pandemie gegeben hätte. Dass diese tatsächlich nachgewiesen worden wäre, das ist sie bis zum heutigen Tage nicht. Wenn wir die Inszenierung des Corona-Theaters erkennen, dann geht uns leicht ein, dass diese Schweinegrippenwelle das Vorspiel für die Corona-Welle war. Zur Reinszenierung im Film von Soderbergh gehört auch, dass die wohlgemerkt nicht nachgewiesene Schweinegrippewelle einem skandalösen Krisenmanagement unterlag. Allein schon der propagierte Anlass der filmischen Inszenierung ist also eine Manipulation, eine, in der mit den üblichen Angstträgern implizit nach einem besseren Krisenmanagement gerufen wird und auf das die Menschen mit Filmen wie diesem sacht und stetig eingestellt werden. Dieses Krisenmanagement durften die Menschen dann spätestens ab dem Frühjahr 2002 auskosten. Es sei Nathan Wolfe mit seinen Prophezeiungen zitiert. Zitat: Es wird immer mehr dieser Viren geben, die in uns eindringen, und es wird verheerende Viren geben, die zu unseren Lebzeiten auftreten werden. Die eigentliche Frage, nach der uns künftige Generationen beurteilen werden, ist, inwieweit wir darauf vorbereitet waren. Wir müssen der Kurve voraus sein, wir müssen diese Dinge angehen, wie werden wir da rausgehen und das Auftreten dieser Pandemien vorhersagen und wie wir sie verhindern. Zitat Ende. In welchem konkreten Zusammenhang hat Wolfe dies geäußert? Zitat: Nathan Wolfe hat seine dystopischen Prophezeiungen samt Handlungsanleitung im Kontext zum Film Contagion geäußert, denn er selbst war Mitinitiator und technischer Berater dieser filmischen Inszenierung. Wie viele Zeitgenossen werden auch nur eine Ahnung haben, welcher Zweck mit diesem Film verfolgt wurde. Zitat Ende. Die Menschen sollen glauben, dass Wissenschaftler wie Nathan Wolfe, die zu Scharlatanen mutiert sind, mit prophetischen Gaben beschenkt wurden. In Wirklichkeit haben nicht nur Leute wie Wolfe eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie die Zukunft aussehen soll. Soll, wie gesagt, nicht etwa, wie sie unter Umständen sein könnte. Eine angestrebte Zukunft, hinter der knallharte Interessen statt Ethik stehen, das gilt es zu erkennen. Zitat: Im Laufe des Jahres 2020 fielen vielen die eklatanten Ähnlichkeiten von Contagion mit der aktuellen Covid-Pandemie auf und der Film wurde zu einem der meistgesehensten Filme auf Streaming-Plattformen und illegalen Streaming-Websites. Dinge wie die Erwähnung von sozialer Distanzierung, Isolationsperioden, die Einschränkung von Kontakten außerhalb der Familie bis hin zu der Erkenntnis, dass das Virus von einer Fledermaus stammt, wie es auch bei Covid vermutet wurde. Sogar die Figuren im Film scheinen Menschen zu porträtieren oder Elemente zu tragen, die uns aus der heutigen Zeit bekannt vorkommen könnten. Zitat Ende. Deshalb auch werden die Publikationen von Nathan Wolfe in den Gleichstrommedien breit gestreut und beworben. Neil Callahan und Andrew Weber. Von der Ukraine nach Georgien. In einer 2014 herausgegebenen Presseveröffentlichung nannte die EcoHealth Alliance ihre globalen Partner zur Vorhersage und Vorbeugung globaler Bedrohungen durch neu auftretende Krankheiten. Dabei prominent die US-Regierungsbehörde USAID aufführend, auch Metabiota erwähnend. Aber sowohl die EcoHealth Alliance als auch Metabiota erhielten millionenschwere Zuwendungen von der Pentagon-Filiale DTRA. Keines dieser Unternehmen ist ein Produkt des freien Spiels von Marktteilnehmern. Ebenso wenig sind sie zufällige Profiteure des Plandemie-Wahns. Nein, sie sind wohlbedacht ins Spiel gebracht worden und waren von Beginn an eng mit den maßgeblichen Plandemie-Verwaltern vernetzt. Letztlich wurden oder werden Metabiota direkt und die EcoHealth Alliance indirekt, also von der DTRA, Pentagon und anderen US-Regierungsbehörden mitgesponsert, welche die biologischen Forschungen in nicht nur der Ukraine verwalten. Die EcoHealth Alliance, von der hier immer wieder die Rede ist, war aktiv in die Gain-of-Function-Forschung, in Experimente mit pathogenen Erregern im chinesischen Wuhan verwickelt. Der selbsternannte Virenjäger Nathan Wolf ist seit 2010 ein Young Global Leader des WEF und Nathan Wolf gründete Metabiota. Das Unternehmen wurde vom WEF im Jahr 2021 zum Tech-Pionier gekürt. Im Beratergremium von Metabiota sitzt oder saß Neil Callahan. Neil Callahan ist neben Christopher Heinz, Devin Archer und Hunter Biden ein weiterer Mitgründer von RSTP, jener Firma, die Burisma mehr oder weniger fiktive Leistungen in fürstlicher Höhe in Rechnung stellte und ihrerseits in Metabiota investierte. Wenig überraschend taucht daher auch Callahan wiederholt in den E-Mails auf Hunter Bidens Notebook auf. Das ist immer noch nicht alles. Auch der 2014 in den Metabiota-Vorstand berufene John DeLoch war zuvor Mitarbeiter von Hunter Bidens Unternehmen Rosman Seneca Partners. Und noch etwas. Ende Mai 2016 stellte Metabiota Andrew C. Weber als Leiter des Bereichs globale Partnerschaften ein. Weber als Mitglied des Council on Foreign Relations war zwischen 2009 und 2014 stellvertretender Minister für nukleare, chemische und biologische Verteidigung unter dem damaligen US-Präsidenten Obama. Durch Weber wurde der Autor ein weiteres Mal darauf gestoßen, wie sich gewisse Vorgänge gleichen. Deshalb ein kurzer Abstecher nach Georgien. Weber ist nämlich auch einer der Initiatoren zur Gründung der bereits mehrfach erwähnten Defense Threat Reduction Agency, DTRA, einer Behörde des US-Kriegsministeriums. Und Weber hat auch vergleichbare Projekte wie das in der Ukraine, Stichwort Lugar Center, in Georgien koordiniert. Der Pharma-Gigant Gilead Sciences soll an der Finanzierung des Lugar Centers beteiligt sein. Dort und in seinem Umfeld ist von beunruhigenden Experimenten die Rede, bei denen durch geeignete Drohnen mit Krankheitserregern infizierte Insekten ausgesetzt worden sein sollen. Allein seit 2007 wurden vom Pentagon 277 Millionen US-Dollar in die Anlage investiert. Das Ganze läuft unter dem Dach eines Corporative Threat Reduction, CTR, gemeinsame Gefahrenabwehr genannten Programms. Auch der weiter oben erwähnte RSTP-Co-Gründer Neil Callahan war mit für das georgische Bioforschungsfeld verantwortlich. Wer zahlt im Nullsummenspiel? Die Verbindungen zwischen dem ukrainischen Gaskonzern Burisma einerseits und Metabiota andererseits sind offensichtlich. Und die Verbindung ergibt sich über Rosman Technology Partners, RSTP. Während Gelder von Burisma, also ukrainisches Vermögen, zu RSTP abflossen, finanzierte RSTP wiederum Metabiota. Dorthin flossen über RSTP im Jahr 2015 30 Millionen US-Dollar. Diese für Außenstehende schwer zu durchschauenden Geldflüsse wurden mit der kriminellen persönlichen Vorteilsnahme durch Hunter Biden und dessen Geschäftspartner garniert. US-Behörden, in vorderster Linie das FBI, sabotierten aktiv Ermittlungen und Veröffentlichungen zu diesen Machenschaften. Die Gewinne von Metabiota wurden natürlich auch und gerade deshalb möglich, weil dem Unternehmen hohe Summen an öffentlichen Geldern aus dem Pentagon zuflossen. Das wiederum kam RSTP als Investor und Anteilseigner zugute. Das bedeutet aber auch, dass ein großer Teil der biologischen Forschung, die das Pentagon in der Ukraine betrieb, von der Ukraine bezahlt wurde. Dafür wurde Burisma gemolken. Der Elefant im Raum besteht in der Tatsache, dass die USA im Ausland in hunderten Laboren Bioforschung an in den dortigen Ländern oft exotischen, dafür hochpathogenen Erregern betreiben, statt dies im Inland zu tun. Unter der Obhut des Militärs wird Forschung betrieben, die im eigenen Land nicht zugelassen ist. Warum interessiert das die Qualitätsmedien und das politische Establishment nicht? Warum interessiert sie es nicht, dass fast jedes siebte dieser Labore, nämlich 46, in der Ukraine unterhalten wurden? Fazit: In der Ukraine bündeln sich vor allem geostrategische Interessen von Machtgruppen aus den USA und Großbritannien sowie einer globalistischen Kabale, die gut durch das WEF repräsentiert wird. Auf ukrainischem Boden findet ein durch diese Machtgruppen gesteuerter umfassender Krieg gegen Russen und Ukrainer statt. Dieser Krieg dient der Aufrechterhaltung der angloamerikanischen Hegemonie, wobei der Krieg selbst eines der strategischen Ziele der im Hintergrund wirkenden psychopathischen Eliten darstellt. Hegemonie ist natürlich das Ziel jedweder Art von Globalisten und sie haben deshalb auch den Krieg gegen Pandemien ausgerufen, hinter dem sich ein Krieg gegen die Gesellschaften verbirgt. In beiden Kriegen spielt das Konstrukt um Metabiota herum eine nicht ganz kleine Rolle. Es ist nicht nur der Virenwahnsinn, in den das Unternehmen verwickelt ist. Im April 2014 schrieb die damalige Vizepräsidentin von Metabiota, Mary Gutierrez, an Hunter Biden, Zitat: Wie versprochen, habe ich das beigefügte Memo vorbereitet, das einen Überblick über Metabiota, unser Engagement in der Ukraine und darüber gibt, wie wir unser Team, unsere Netzwerke und Konzepte einsetzen können, um die kulturelle und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Ukraine von Russland und ihre weitere Integration in die westliche Gesellschaft zu erreichen. Zitat Ende. Metabiota wurde also auch mit einer politischen Mission versehen. Es hat sich direkt in innergesellschaftliche Prozesse der Ukraine eingemischt. Es wirkt als fünfte Kolonne, als Agent einer ausländischen Macht. Und mittendrin in diesem Sumpf steckt die Familie eines US-Präsidenten. Dieser Beitrag erschien zuerst bei Petz Ansichten. Anmerkung der Redaktion: Alle Links zum Beitrag finden Sie im Schriftartikel.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.